Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Auch eine Folge der Wirtschaftskrise. In Spanien ist die Geburtenrate drastisch gesunken und sie sinkt weiterhin. Ein Macher, der aber auch zuhören kann. Der belgische EU-Ratspräsident Charles Michel ist nicht allein für die deutsche Kommissionspräsidentin von der Leyen wichtig. Außerdem Spaß und Unterhaltung auf Rezept. Soziale Medikation in Großbritannien. Das sind an diesem Freitag unsere Themen in Europa heute. Die Wirtschaftskrise ist in Spanien noch nicht völlig ausgestanden, die politische Krise dauert an, denn trotz wiederholter Parlamentswahlen in diesem Jahr hat das Land immer noch keine gewählte Regierung. Dabei ist das Katalonien-Problem bei weitem nicht das einzige. Jetzt schlagen spanische Forscher Alarm, weil sie feststellen mussten, dass die Geburtenrate immer weiter sinkt. Nur noch 373.000 Babys kamen in Spanien im letzten Jahr zur Welt. So wenig Neugeborene hat es dort seit 1941 nicht gegeben, also seit in Spanien solche Statistiken überhaupt geführt werden. Die Bevölkerungszahl ist mit 47 Millionen Menschen immer noch recht stabil. Das liegt aber vor allem an der Einwanderung. Hans-Günther Kellner aus Madrid über eine Entwicklung, die sich auch in anderen europäischen Ländern beobachten lässt, die in Spanien aber besonders ausgeprägt ist.
Rosa Pérez Mateo ist alles andere als einsam. Sie ist Vorsitzende der Nachbarschaftsvereinigung im Madrider Randbezirk in Sánchez de Vallecas. Dort organisiert sie Yoga für Erwachsene, aber auch Kochkurse für Kinder. Eigene Kinder hat sie jedoch nicht. Eine ganz bewusste Entscheidung. Mir war immer klar, dass ich keine Kinder möchte. Diese Welt hat dafür zu viele Probleme. Ich mag Kinder, aber diese Verantwortung ist mir zu groß. So denken natürlich viele Frauen und plötzlich werden sie trotzdem Mütter. Bei mir war das nicht so. Bei unseren Arbeitszeiten weiß ich auch gar nicht, wie wir noch Kinder erziehen sollten. Rossi, wie sie ihre Freunde nennen, ist kein Einzelfall. Immer mehr Spanierinnen entscheiden sich für ein Leben ohne eigene Kinder. Nur noch knapp 373.000 Geburten registrierten die Standesämter im vergangenen Jahr. Seit 2008, also in nur 11 Jahren, ist das ein Rückgang um fast ein Drittel. Im weltweiten Vergleich liegt Spanien damit weit hinten. Und die Spanierinnen bekommen ihre Kinder immer später. Im Schnitt bringen sie im Alter von 31 Jahren ihr erstes Kind zur Welt, das dann oft ein Einzelkind bleibt. Rossi wundert das nicht. In diesem Viertel gibt es etwa 1000 Geburten im Jahr. Aber wir haben nur 3 öffentliche Kindergärten. Das ist viel zu wenig. Und ein Platz kostet dort etwa 200 Euro im Monat. Wir haben ja auch nicht genug öffentliche Schulen. Dafür subventioniert die Verwaltung zwar Privatschulen, aber die wollen dann auch Geld von den Eltern. Ich sehe keine Unterstützung dafür, dass die Leute Kinder bekommen. Längst übersteigt in Spanien die Zahl der Verstorbenen die der Geburten. Demografen sehen darin eine Folge der tiefen Wirtschaftskrise zwischen 2008 und 2015. Diego Román untersucht die Bevölkerungsentwicklung beim obersten Wissenschaftsrat Spaniens. Mit der Krise ist die Geburtenrate bei den Frauen, die arbeitslos wurden, völlig in den Keller gegangen. Die Frauen, die nur befristet beschäftigt waren, bekamen zwar ebenfalls weniger Kinder, aber die Kurve in dieser Statistik war weniger dramatisch. Bei den Frauen, die hingegen unbefristete Arbeitsverträge hatten, ist die Geburtenrate trotz der Wirtschaftskrise sogar leicht gestiegen. Entscheidend für den Kinderwunsch sei folglich die wirtschaftliche Perspektive der Paare, unterstreicht der Demograf. Die niedrige Geburtenrate ist in Spanien aber nicht allein Folge der letzten Krise, sondern womöglich auch Ursache künftiger wirtschaftlicher Krisen. Niedrige Bevölkerungszahlen bremsten das Wirtschaftswachstum, so warnen Ökonomen, die Staatsschulden zu begleichen werde schwieriger. Mittelfristig sieht Bevölkerungsforscher Román nur eine Lösung.
Wir
Europäer müssen uns darüber klar werden, dass Einwanderung für unsere Zukunft entscheidend sein wird. Wir müssen attraktive Zuwanderungsländer werden. Migranten könnten sich sonst auch für andere Staaten entscheiden. Rossi Pérez Mateo sieht das genauso. Doch wie dem auch sei, im Madrider Randbezirk in Sánchez de Vallecas wird aus ihrer Sicht auf jeden Fall deutlich, dass der spanische Staat das Erziehungssystem zu stark privatisiert hat. Sie fordert mehr öffentliche Kindergärten, Schulen, Kultur- und Freizeitzentren. Aber selbst wenn sich die Regierung bald eines Besseren besinnt, an ihre Entscheidung, kinderlos zu bleiben, versichert die 51-Jährige, werde das nichts mehr ändern. Mir geht es gut damit, so wie es ist. Manchmal fragt man sich natürlich, wie wäre mein Leben mit Kindern gelaufen? Wie wäre die Familie dann? Aber gut, ich bin niemand, der einmal getroffene Entscheidungen bereut.
Späte Folgen einer tiefen Krise. Hans-Günther Kellner war das aus Madrid. Wenn der Alltag der europäischen Institutionen in Brüssel die Feiertagsruhe wieder hinter sich lässt, wird sich zeigen, ob er wirklich der richtige Mann am richtigen Platz ist. Der Belgier Charles Michel ist seit Anfang Dezember Ratspräsident der Europäischen Union. Er löste den Polen Donald Tusk ab. Michel wird die nur noch 27 Staats- und Regierungschefs auf eine neue Klimalinie einschwören müssen und er muss die EU auf den Brexit vorbereiten. Malte Pieper aus Brüssel über einen Mann, der wohl nur aus deutscher Sicht im Schatten der Kommissionspräsidentin von der Leyen steht.
Man kann Charles Michel zuweilen dieses Blitzen in den Augen ansehen. So ein Blitzen, das aufleuchtet, bevor er kurz von seinem Zettel aufschaut und dann Sätze sagt wie diese.
I come from Belgium, a country with 6 governments, 7 parliaments, 3 national languages and more than 1000 beers.
6 Regierungen, 7 Parlamente, 3 Landessprachen und mehr als 1000 Bier. Das sei das Land, aus dem er komme, trägt also Charles Michel vor und hat damit umgehend die Lacher auf seiner Seite. Gut 5 Jahre war Michel Premierminister dieses lustig und komisch daherkommenden Landes, das die allermeisten wohl nur mit Pommes, Pralinen und Laternen an der Autobahn verbinden. Dass in den letzten 5 Jahren, also in der Amtszeit Charles Michels, aber durch ein tiefes Tal gegangen ist. Es war ein sehr intensives Leben, denn das Premiersein, das endete am Ende nie. 24 Stunden am Tag war er im Dienst, beschrieb es der Liberale einmal.
Une vie qui a été très très intense tout au long des 5 dernières années. Être premier ministre, c'est un job qui est extraordinaire au sens premier du terme, qui est hors du commun, ça ne s'arrête jamais.
Wirtschaftlich lief und läuft es vor allem im Süden Belgiens, der Wallonie, aus der Michel stammt, alles andere als berauschend. Dazu trafen 2016 2 schreckliche Anschläge das kleine Land und legten eine islamistische Szene zwischen Brüssel und Verviers bloß, die ihresgleichen suchte in Europa. Auch hier war Michel gefragt. Genauso wie beim Dauerproblem Belgiens, dem Sprachenstreit. In schöner Regelmäßigkeit verbeißen sich französisch- und niederländischsprachige Politiker regelrecht ineinander.
Also wer es geschafft hat, Belgien zu regieren, der hat zumindest ein paar gute Chancen, das europäische Parkett ohne allzu große Bruchlandung und Verletzungen zu überleben.
Lächelt Karl-Heinz Lamberts. Er war lange Jahre Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, dann Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen und kennt Charles Michel eben seit langem.
Belgien ist ein Land, das von morgens bis abends Kompromisse schmiedet. Und diese Kompromisse auch notwendig sind, um das Zusammenleben der verschiedenen Sprachgruppen zu gewährleisten und wo es mittlerweile da eine gewaltige Erfahrung gibt.
Charles Michel besitze die Fähigkeit, relativ schnell bei seinem Gegenüber herauszuspüren, wozu derjenige bereit ist, sagen andere, die ihn kennen. Also, dass er ganz gut filtern kann, was ist Pose und was ist dem Verhandlungspartner wirklich wichtig. Eine Eigenschaft, die ihm gerade auf europäischer Ebene in seinem neuen Job als Ratspräsident in den Gesprächen mit den 27 Staats- und Regierungschefs helfen dürfte. Denn manches Mal buxieren die sich bei ihren Treffen in scheinbar aussichtslose Situationen. Und die Aufgabe des Belgiers ist dann eben nun, hier Kompromisslinien zu finden und Lösungen möglich zu machen. Ihm sei vor allem Vertrauen wichtig, betonte Michel jetzt.
We must remain united.
Wir müssen vereint bleiben, nie unsere Vergangenheit vergessen und unsere gemeinsame Zukunft bauen. Pragmatische Lösungen finden zu den drängendsten Problemen. Ich will zwischen den Staats- und Regierungschefs eine unerschütterliche Einheit herstellen und machbare Lösungen vorantreiben im Geiste der Offenheit und des Dialogs.
In den nächsten Monaten müssen sich die 27 Staats- und Regierungschefs unter anderem darauf einigen, wie viel Geld die EU von 2021 bis 2027 zur Verfügung haben soll. Hier ist bislang keine Bewegung in Sicht. Dann soll der ökologische Umbau hin zum ersten klimaneutralen Kontinent vorangetrieben werden. Wie schwierig das ist, konnte man beim letzten Gipfel in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember beobachten, wo es nicht einmal gelang, alle 27 Länder hinter diesem Ziel zu versammeln. Und dann sind da ja immer noch die Gräben zwischen West- und Osteuropa, die sich spätestens mit der Flüchtlingskrise aufgetan haben und allmählich mal zugeschüttet werden sollen. Aufgaben also genug für den neuen europäischen Ratspräsidenten Charles Michel.
Malte Pieper über Charles Michel, Belgier und Ratspräsident der Europäischen Union. Gerade an arbeitsfreien Feiertagen kann man es sich besonders gut vorstellen. Einsamkeit kann krank machen. Sie befördert Herzinfarkte oder zum Beispiel Alzheimer. Wer einsam ist, das haben Forscher herausgefunden, der wird wahrscheinlich früher sterben. Deshalb ist es britischen Allgemeinmedizinern nun möglich, Gesellschaft zu verschreiben. Social Prescribing erlaubt es ihnen, Patienten mit Helfern in Kontakt zu bringen, die sich um soziale Aktivitäten kümmern. Wer Wandergruppen besucht oder auch Bastelkurse, kann das bereits überstrapazierte britische Gesundheitssystem außerdem entlasten. Das zumindest ist die Hoffnung. Martin Hahn hat in Devon im Südwesten Großbritanniens Menschen besucht, wo man besonders viel Erfahrung mit sozialer Medizin hat.
Seit mehr als 10 Jahren kümmert sich Ruth Tucker um die Patienten in der College Surgery in Collumpton. Nur eine Berufsbezeichnung gab es bisher nicht für ihre Rolle in der Gemeinschaftspraxis. Aber Vermittlerin für Gesundheit und Wohlbefinden war Tucker zu lang. Also machte sie nur Health Facilitator daraus, Gesundheitsvermittlerin.
Auf meiner Visitenkarte steht, ich helfe dir, dir selbst zu helfen. So verstehe ich meine Rolle.
Alison Knott nennt Ruth Tucker nur Fixerin, eine Mittelsfrau, die Zugang verschafft. Alison kam vor 5 Jahren ins Krankenhaus. Ihr Arzt schickte sie zu Tucker mit dem Ziel, Gewicht zu verlieren. Ruth Tucker sprach mit der Patientin, hörte zu und schickte Alison dann in einen Kurs für kreatives Schreiben.
Ich leide auch unter Depression. Und Ruth steuerte mich dann in Richtung der Gruppen, die sie hier haben. Erst fand ich das beängstigend. Aber dann fühlte sich das gut an. Es fehlte mir lange an Selbstwertgefühl. Zu Hause habe ich wenig Unterstützung. Mein Mann ist sehr krank. Eins kam zum anderen. Aber Ruth hat mir dadurch geholfen.
Manche Menschen brauchen keine Medizin, sondern Betreuung, Beratung und andere Menschen. Das merkte Michael Dixon schon vor Jahrzehnten. Dixon ist einer der Ärzte der College Surgery. Und er ist es, der Ruth Tucker vor 10 Jahren eingestellt hat.
Meine Partner in der Praxis nannten mich den Pfarrer. Sie sagten, es ist nicht deine Aufgabe, dich um das Wohlbefinden und das Glück der Patienten da draußen zu kümmern. Wir sollten ihre Arthritis, Herzkrankheit oder Depression behandeln. Die Gesundheit der Gemeinde im Allgemeinen, das ist jenseits unserer Verantwortlichkeit.
Dixon kümmerte sich trotzdem und begann, Verbündete in anderen Arztpraxen zu suchen. Von dem Ergebnis ist er selbst überrascht. Social Prescribing, soziale Medikation, ist seit Mitte 2019 offiziell eine Behandlungsmöglichkeit im britischen Gesundheitssystem. Und Ruth Tuckers Job hat nun eine offizielle Bezeichnung: Link Worker. Eine Person, die Patienten mit sozialen Angeboten verbindet.
It's become national policy, far quicker than we ever thought it would do.
Dass Dixon und Kollegen bei der Politik Gehör fanden, liegt auch am Social Prescribing Network, eine Organisation, die der Arzt 2016 mit der Wissenschaftlerin Mary Polly gründete.
And we brought together people that were in England, Ireland.
Wir brachten Leute aus England und Irland zusammen, die dieses Verschreiben sozialer Angebote schon praktizierten, aber leise, weil es nicht in das System passte, in dem sie arbeiteten.
Die meisten Mediziner hielten Social Prescribing für eine Mode, die vor allem eins versprach: mehr Arbeit. Mary Polly forscht an der Universität von Westminster in London. Mehr als 30 wissenschaftliche Konferenzen haben sie und Dixon in den vergangenen 3 Jahren durchgeführt und für größere Aufmerksamkeit gesorgt. Das ist aber nicht der einzige Grund für die jüngste Anerkennung von Social Prescribing, glaubt Polly. Auslöser sei auch der Zustand des öffentlichen Gesundheitssystems.
So we've had a time of austerity.
Wir haben eine Zeit der Sparpolitik durchlebt. Und das bedeutete, dass viele Bereiche mit sehr viel weniger Geld auskommen mussten. Und wenn du weniger Geld hast, schaust du dich um, was die anderen so machen. Auf merkwürdige Art und Weise hat das die Leute dazu gezwungen, zusammenzuarbeiten.
Immer mehr chronisch Kranke und immer weniger Geld haben den National Health Service in die Knie gezwungen. Michael Dixon glaubt, dass Social Prescribing das kostenlose öffentliche Gesundheitssystem entlasten kann.
Behandelt man diejenigen, die das System am häufigsten nutzen, mit sozialen Maßnahmen, reduziert das Krankenhausbesuche und Termine beim Hausarzt um 20%. Diese Zahlen sind für Politiker, die das Gesundheitssystem aufrechterhalten wollen, sicher von großem Interesse.
Michael Dixon ist jedoch mehr an langfristigen, gesellschaftlichen Entwicklungen interessiert, auch weil er vor der eigenen Haustür erlebt, dass sich da etwas verschiebt.
Es ist traurig, aber wir leben in einer sehr entfremdeten Gesellschaft. In dieser Stadt zum Beispiel wurden unheimlich viele neue Häuser gebaut. Aber die Zahl der Leute, die in jedem Hause wohnen, wird kleiner und kleiner.
Und wer einsam ist, geht nicht nur häufiger zum Arzt, weil dieser vielleicht der einzige soziale Kontakt ist, er wird irgendwann auch wirklich krank.
Loneliness and lack of social interaction is fatal.
Einsamkeit ist tödlich und so schädlich wie Rauchen. Am liebsten wäre es Dixon, wenn sich Social Prescribing irgendwann selbst wieder abschafft. Der Arzt hofft, dass wir irgendwann in einer Gesellschaft leben, die die Menschen gesund statt krank macht. Dass nun bald jede Gemeinde in Großbritannien eine Ruth Tucker bekommt, die Kontakte vermittelt, ist für ihn ein Schritt in die richtige Richtung.
We're British here. Any cup of tea got to cheer everybody up, isn't it, really? Because that's what we do.
Einsamkeit in Großbritannien. Morgen in den Gesichtern Europas mehr dazu von Martin Hahn. Ab 11.05 Uhr im Deutschlandfunk, also rechtzeitig vor der Tea Time. Und das war Europa heute mit Gerwald Herter. Schönen Tag.